gibt keine Atempause. Geschichte wird gemacht, es geht voran. Keine Atempause. Geschichte wird gemacht, es geht voran.
Geschichte wird gemacht. Die Radiosendung gegen das Vergessen. Diesmal 1989. Stell dir vor, es ist Sozialismus und keiner geht weg. Über den Zusammenbruch der staatssozialistischen Gesellschaft in der DDR. Teil 2.
Es geht voran! Es geht voran!
Hallo, ihr seid im zweiten Teil der Geschichtssendung, zur Wende, Revolution oder wie auch immer in der DDR 1989 gelandet. Im ersten Teil ging es uns zur Vorgeschichte, Widerstand, Opposition, ziviler Ungehorsam, die Strukturen und so weiter, bis in Frühsommer 1989. Und jetzt treten wir dann quasi in die endgültig heiße Phase ein, also wo es dann wirklich Schlag auf Schlag geht vollends. Wir versuchen heute im zweiten Teil bis zu etwa 9. November, also bis zur Grenzöffnung, vielleicht etwas drüber raus, die Einschätzung von dem noch zu kommen. Und dann im dritten Teil schließlich noch einen kleinen weiteren Ausblick bis ins Jahr 1990 reinzumachen. Gut, fangen wir einfach an.
Fangen wir an. Also die Situation, die wir haben im Sommer 1989, ist zum einen geprägt von einem rasanten Fortschritt der Entwicklung in den osteuropäischen Staaten, also die Perestroika-Politik Gorbatschows in der Sowjetunion. Dann findet sich das da auch der Niederschlag in der damals noch Volksrepublik Polen, wo im Frühjahr halbwegs demokratische, also nach westlichen Maßstäben demokratische Wahlen stattfinden und die Oppositionsbewegung Solidarność da die Mehrheit der frei zu erringenden Mandate bekommt. Das war bei diesen Wahlen so, dass die Kommunistische Partei sich von vornherein die Mehrzahl der Mandate gesichert hatte, aber ich glaube etwa ein Drittel der zu vergebenden Sitze dann frei ausgeschrieben wurde und die hat bis auf einen, sind die alle an die Solidarność gefallen und in der neu gebildeten Regierung gab es dann ab Sommer 1989 zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg einen nicht-kommunistischen Ministerpräsidenten in Polen. Und auch in Ungarn entwickelt sich ein ziemlich rasanter Reformprozess in Richtung Kapitalismus. Der wird allerdings durchgeführt von einer sich wandelnden kommunistischen Partei. Also dort geht es erstmal noch nicht um freie Wahlen, sondern dort geht alles aus dem Funktionärskörper der Partei heraus und Ungarn beginnt dann damit Anfang Mai 1989 die Grenzanlagen zu Österreich abzubauen und das wiederum hat dann direkte Auswirkungen auf die Situation in der DDR, weil Ungarn sehr beliebtes Reiseland war, also ich glaube das meistbesuchte Land von DDR-Bürgern und Bürgerinnen so für den alljährlichen Sommerurlaub und das war natürlich auch 1989 so und nun auf einmal bot sich hier für viele eine Chance relativ gefahrlos in den Westen zu kommen, zumindest glaubten sie das, dass sich diese Chance bietet und es gab zu diesem Zeitpunkt also mehrere hunderttausend Leute, die in der DDR einen Ausreiseantrag gestellt hatten und darauf gewartet haben, dass der bewilligt wird und nun hier eine Chance sahen, dieses Verfahren zu beschleunigen. Zum anderen hatte die SED nun einen gewaltigen weiteren Legitimationsverlust erlitten, als bei den Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 das offizielle Ergebnis bekannt gegeben wurde mit 98 irgendwas Prozent und es vor allen Dingen in den Großstädten kirchlichen Gruppen und auch oppositionellen Gruppen gelungen war, relativ flächendeckend die Auszählung zu kontrollieren und die einzelnen Ergebnisse zusammenzutragen und damit nachzuweisen, dass es nie im Leben diese 98% gegeben hatte, sondern dass es offensichtlich dort gefälschte Ergebnisse gab.
Das waren Ja-Nein-Abstimmungen oder gab es da Alternativen?
Das war das Wahlsystem der DDR, hatte halt diese Einheitsliste der Nationalen Front, also da waren die gesamten Parteien.
CDU zum Beispiel.
Die CDU, die Liberaldemokratische Partei und die Bauernpartei und natürlich an der Spitze die SED zusammengeschlossen. Und die Besonderheit in der DDR, dass ja auch die sogenannten Massenorganisationen, also der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund oder die Freie Deutsche Jugend, die FDJ, dort mit vertreten waren und ein paar andere auch noch. Und die traten dann auf einer gemeinsamen Liste an, wo diverse Kandidaten und Kandidatinnen drauf standen und üblich war dann halt, diesen Zettel mit dieser Kandidatenliste zu nehmen und zusammenzufalten und in die Urne zu stecken. Und um eine Nein-Stimme oder eine ungültige Stimme zu erzielen, das war schon ganz schön aufwendig, weil für eine Nein-Stimme hätte es gehießen, jeden dieser Kandidaten auf den Zettel einzeln durchzustreichen. Also das hätte bedeutet, wenn da 50 Leute standen, dann musste man halt 50 Mal die Leute durchstreichen, und wenn man da ein bisschen mit dem Lineal verrutschte, dann wurde das halt als Unterstreichung und damit als Ja-Stimme gewertet. Also das war wirklich eine komplizierte Sache.
Und natürlich auch auffällig, weil 50 Namen durchzustreichen dauert etwas länger, wie den Bogen zusammenzufalten.
Ja, es war natürlich schon auffällig, wenn man in die Wahlkabine, die es ja gab, aber wenn man die benutzte und da reinging, dann wurde das schon zur Kenntnis genommen von den entsprechenden örtlichen Organen, und deswegen wurde das im Allgemeinen nicht gemacht. Also was häufiger vorkam, war dann einfach nicht zur Wahl hinzugehen und sich sozusagen der Wahl zu verweigern, diesem Prozedere. Oder was eben auch ein sehr übliches Mittel war bestimmte Forderungen zu stellen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel dringend eine Wohnung gesucht hat, dann bot sich so eine Zeit vor, entsprechenden Wahlen immer an zu sagen, also wenn ich jetzt nicht endlich mal eine Wohnung kriege, dann gehe ich aber nicht zur Wahl. Und das hat häufig geholfen, dann solche Geschichten zu beschleunigen. Also das war ein sehr
Also haben die Wahlen doch was gebracht.
Also ja, in
irgendwie solchen, anders, aber
in solchen
Fällen doch, schon. Ja.
In jedem Fall hat aber diese nachgewiesene Wahlfälschung zu einem deutlichen Legitimationsverlust der SED-Führung beigetragen, und vor allen Dingen, wir erinnern uns an die Ereignisse in China, in Peking vom Juni 1989, als die massive, vor allen Dingen studentische Protestbewegung militärisch niedergeschlagen wurde mit mehreren hundert Toten durch Panzereinsatz und die SED-Führung demonstrativ den Schulterschluss zur chinesischen Partei geübt hat, und das sollte vor allen Dingen dann später in den Herbsttagen zu massiven Ängsten und Befürchtungen noch Anlass geben, dass eventuell eine ähnliche Variante dann auch von der SED-Führung praktiziert wird.
Also die Zustimmung zu dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens kam auch nicht von allen sozialistischen Ländern, oder? Also das war schon etwas...
Es war ein demonstratives Näherrücken an die chinesische Partei, verbunden mit einem unübersehbaren mit einer unübersehbaren Distanz zur Politik in der Sowjetunion, wo dann immer die Rede davon war, wir verfolgen die Politik Gorbatschows mit Sympathie und Interesse. Und das heißt ja erstmal überhaupt nichts. Das hat... ist halt ein gänzlich anderer Ton als vorher vom unverbrüchlichen Bruder- und Freundschaftsbund zu reden. Und es zeichnete sich auch beispielsweise eine engere Annäherung an Rumänien ab, was ja nun in puncto stalinistischen autoritären Strukturen wohl mit Abstand am heftigsten von allen staatssozialistischen Ländern gewesen ist zu dieser Zeit. Also der rumänische Parteichef Ceausescu bekam Ende 88 oder Anfang 89 den Karl-Marx-Orden verliehen, was die höchste staatliche Auszeichnung in der DDR war, und ähnliche Sachen. Während gleichzeitig die Distanz zu Ungarn und zu Polen doch immer deutlicher wurde, zu der Politik, die dort eben auch von den kommunistischen Parteien durchaus betrieben wurde. Und das führte natürlich auch zu Verunsicherungen in der SED selber, also dass doch ein Großteil der Parteibasis, also bis hin zu unteren Funktionären, doch durchaus mit Gorbatschow sympathisiert hat und auch da eigentlich die Distanz zwischen Basis und Parteiführung immer deutlicher wurde. Gleichwohl die große Hoffnung, die es auch in oppositionellen Kreisen in der DDR gab, ein Bündnis mit Reformern in der SED zustande zu kriegen. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt, weil, wenn es denn diese Reformer überhaupt gab, sind sie nicht in Erscheinung getreten. Also bis zum Schluss eigentlich nicht. Aus der Partei selbst gab es keine Impulse, die eine Veränderung vorangetrieben hätten oder so. Also da blieb selbst, wenn man der Parteiführung kritisch gegenüberstand, blieb ein aktives Handeln in der Richtung in jedem Fall aus.
Gut, ich würde sagen, wir hören einfach mal etwas in Musik rein.
Wir haben dann also Anfang September 89 entwickelt sich dann so eine neue Dynamik in der DDR, wo im Prinzip so drei Bewegungsstränge sich aufbauen, die zum Teil parallel verlaufen, sich zum Teil gegenseitig bedingen, zum Teil auch aufeinander aufbauen. Das Grundlegende und Wichtigste ist die nun massiv einsetzende Ausreisewelle, also wo viele Leute aus der DDR, die eben zum Urlaub in Ungarn sind, nicht zurückkommen, sondern versuchen von dort über die Grenze nach Österreich und dann in die Bundesrepublik zu kommen. Das Ganze erhält dann eine massive weitere Dynamik, als Ungarn am 11. September 1989 nun erklärt, DDR-Bürger, die ausreisen wollen, können das tun. So dass im Prinzip dann alle, die in Ungarn waren und in Westen wollten, das ab diesem Zeitpunkt auch gefahrlos machen konnten. Und das waren insgesamt dann bis Anfang November auch über 100.000, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe. Die zweite Schiene, die sich entwickelt, etwa zur gleichen Zeit, ist dann eine massive Protest- und Demonstrationsbewegung aus den Räumen der Kirchen heraus auf die Straße. Und die wiederum beginnt Anfang September mit Demonstrationen von Ausreisewilligen, die für die Möglichkeit ihrer Ausreise demonstrieren. Und die dritte Ebene, die sich entwickelt, ist die Reaktion der oppositionellen Basisgruppen darauf, dass sie feststellen, dass es nötig ist, jetzt was zu tun und sich andere Strukturen zu geben, und jetzt begonnen wird, Parteien zu gründen, Sammlungsbewegungen zu installieren und Aufrufe zu starten. Zum Teil ist das auch erstmal mit Situationsanalysen verbunden. Zum Beispiel schreibt die Ostberliner Umweltbibliothek Anfang September in einer Analyse:
Wir erleben in der DDR im Moment so etwas wie eine revolutionäre Situation. Zehntausende Mitbürger sind bereit, für ihren Traum von einem anderen Deutschland ihren sozialen Zusammenhang und ihre Existenz zu verlassen. Wir sind traurig darüber, dass sie diesen Traum nicht im eigenen Land verwirklichen wollen und an den Realitäten des Nachbarstaats BRD ernüchtert werden, die eben gar nichts mit ihrem Traum zu tun haben. Die SED hat zustande gebracht, was kapitalistischen Ideologen nie gelungen ist, indem sie behauptete, ihre Behördendiktatur sei der einzige Weg zum Sozialismus, wurde die Idee des Sozialismus bei der Bevölkerung der DDR völlig diskreditiert. Diese Art von Politik steht jetzt vor ihrem politischen und wirtschaftlichen Bankrott. Wir sehen, dass die zweite große Bevölkerungsbewegung im Land neben der Ausreisebewegung nicht eine ist, die auf Emanzipation drängt. Latent und manifest fassen in immer weiteren Teilen der Bevölkerung rechte Ideen Fuß. Wir fürchten uns davor, dass entweder die Herrschenden Zuflucht zum Terror nehmen müssen oder ein rechtes Terrorregime die Nachfolge der SED antritt.
Etwa zur gleichen Zeit wie die Umweltbibliothek veröffentlicht oder veröffentlichen einige Leute einen Aufruf unter dem Titel Böllner Plattform, der inhaltlich und personell durchaus auch Ähnlichkeiten aufzeigt mit den Texten der Umweltbibliothek.
Anfang September 1989 fand in Böhlen ein Treffen von Vertretern verschiedener sozialistischer Tendenzen, darunter Christen und Marxisten, statt. Auch Mitglieder der SED waren anwesend. Die Teilnehmer des Treffens berieten angesichts der wirtschaftlichen Stagnation und der sich entwickelnden politischen Krise in der DDR über die Notwendigkeit einer tiefgreifenden politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Umgestaltung, die dafür notwendige Zusammenarbeit aller auf den Positionen des Sozialismus stehenden weltanschaulichen und politischen Kräften in der DDR und die Notwendigkeit der Erarbeitung einer linken sozialistischen Alternative im Geiste sozialistischer Demokratie und Freiheit. In diesem Sinn verabschiedeten die Teilnehmer des Treffens den Appell für eine vereinigte Linke in der DDR.
Und einen etwas anderen Charakter tragen dann Aufrufe zu massiven Sammlungsbewegungen. Die später bekannteste Sammlungsbewegung war das Neue Forum. Und das Neue Forum trat erstmals am 11. September mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit.
In unserem Lande ist die Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft offensichtlich gestört. Belege dafür sind die weit verbreitete Verdrossenheit bis hin zum Rückgang in die private Nische oder zur massenhaften Auswanderung. Fluchtbewegungen dieses Ausmaßes sind anderswo durch Not, Hunger und Gewalt verursacht. Davon kann bei uns keine Rede sein. Die gestörte Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft lähmt die schöpferischen Potenzen unserer Gesellschaft und behindert die Lösung der anstehenden lokalen und globalen Aufgaben. Es bedarf eines demokratischen Dialogs über die Aufgaben des Rechtsstaates, der Wirtschaft und der Kultur. Wir bilden deshalb eine gemeinsame politische Plattform für die ganze DDR, die es Menschen aus allen Berufen, Lebenskreisen, Parteien und Gruppen möglich macht, sich an der Diskussion und Bearbeitung lebenswichtiger Gesellschaftsprobleme in diesem Land zu beteiligen. Für eine solche übergreifende Initiative wählen wir den Namen Neues Forum. Die Tätigkeit des neuen Forums werden wir auf gesetzliche Grundlagen stellen. Wir berufen uns hierbei auf das in Artikel 29 der Verfassung der DDR geregelte Grundrecht, durch gemeinsames Handeln in einer Vereinigung unser politisches Interesse zu verwirklichen. Wir rufen alle Bürger und Bürgerinnen der DDR, die an einer Umgestaltung unserer Gesellschaft mitwirken wollen, auf, Mitglieder des neuen Forums zu werden. Die Zeit ist reif.
In den gleichen Tagen gibt es noch mehr Aufrufe. Es erscheint ein Gründungsaufruf für eine sozialdemokratische Partei in der DDR, die interessanterweise von sehr vielen Pfarrern getragen wird, was so im anarchistischen Kreisen ihr den Vorwurf der Pfaffenpartei einbrachte. Ein demokratischer Aufbruch soll stattfinden. Es gibt eine Bewegung, die sich Demokratie jetzt nennt. Und also es ist tatsächlich eine Vielzahl von Aufrufen, die verbreitet werden. Also es gab ja keinen Medienzugang, also man muss sich das so vorstellen, dann wurde auf Schreibmaschine was geschrieben und das wurde dann mit mehreren Durchschlägen immer wieder kopiert und weiterverbreitet, fand teilweise Eingang in die Westmedien. Die haben das natürlich dann wieder unter ihrem Gusto ausgeschlachtet. Und die sehr kleine Untergrundpresse hat das natürlich auch weiter veröffentlicht, die gerade diese Kreise versuchten nun natürlich mit ihren Möglichkeiten das bis ans Maximum der Verbreitung zu gehen. Also die vielleicht wichtigste Untergrundzeitschrift, die Umweltblätter der Berliner Umweltbibliothek, nannten sich dann auch um in Telegraph, erschienen dann auch öfter, also nicht mehr monatlich, sondern ab Anfang Oktober 89 dann mehrmals die Woche und steigerten ihre Auflage auch von 2000 bis auf 8000, aber das war schon die äußerste Grenze dessen, was möglich war und
technisch möglich war. Also hätten sie mehr verteilen können oder war einfach die Druckmaschinen?
Technisch und natürlich unter den politischen Rahmenbedingungen. Also das war ja
immer noch illegal wahrscheinlich.
Genau. Ne? Also es gab offizielle legale Medien für die oppositionellen Gruppen, das muss man auch ganz klar sagen, die gab es ja im Prinzip erst Anfang 1990. Also das es gab dann zu späteren Zeiten auch mal ein bisschen Eingang in die offiziellen DDR-Medien, aber die blieben bis mindestens weit in den November hinein ganz klar auf SED-Linie und SED kontrolliert. Und das wiederum spielt dann auch eine Rolle für die Demonstrationen, die sich nun entwickelt haben, die, wie gesagt, zunächst vor allen Dingen von Ausreisewilligen getragen waren, mit der Forderung, wir wollen raus. Ab Anfang September sich in Leipzig dann diese später berühmt gewordenen Montagsdemonstrationen entstanden. Die erste am 4. September mit etwa 1000 Leuten. Zahlreiche Festnahmen gab es da. Und sie fand aber unter Schutz der westlichen Öffentlichkeit statt, weil zu dem Zeitpunkt in Leipzig gerade die Herbstmesse lief, mit viel westlicher Medienpräsenz. Diese Demonstrationen in Leipzig fanden immer in Anschluss an Friedensgebete in der Nikolaikirche statt und sie nahmen sehr schnell quantitativ zu und schon am 25. September waren es dann 8000 Leute. Der Charakter der Demonstration hatte sich nun verändert. Es waren jetzt maßgeblich Leute, die auf Veränderungen in der DDR zielten. Das wird deutlich an den gerufenen Losungen, die halt ganz klar androhten, also für die Staatsmacht androhten, wir bleiben hier. Und gleichzeitig Reformen einforderten und vor allen Dingen unter dem Duktus keine Gewalt standen. Es hatte in den Wochen davor doch zahlreiche Auseinandersetzungen mit der Staatsmacht gegeben und viele Festnahmen. Und diesmal zeigte sich, dass die 8000 Leute, die dann demonstrierten, zu viel waren, um von den Polizeiketten aufgehalten zu werden, und jetzt die erste richtige Demonstration auf dem Innenstadtring in Leipzig stattfand, also weg vom Kirchhof der Nikolaikirche. Und eine Woche später, dann schon am 2. Oktober, etwa 20.000 Leute in Leipzig demonstriert haben. Und diese Demonstrationen hatten eine ganz wesentliche Rolle, weil sie im Prinzip der öffentliche Raum waren, wo Informationen verbreitet werden konnten, wo überhaupt das Forum da war, dass die Masse sich artikuliert und dass die oppositionellen Gruppen ihre Inhalte auch verbreiten können. Das fand im Prinzip auf diesen Demonstrationen zum großen Teil statt.
Gut, ich glaube, wir nehmen einfach hier mal wieder eine Musikpause ins Programm. Gut.
Mittlerweile haben wir dann so im September, spät September 1989, dann auch eine Bewegung, die allmählich weiter übergreift auf Kreise und Gruppen, die sich bisher ziemlich loyal zum Staat verhalten haben, insbesondere in Kreisen von Intellektuellen und Künstlerinnen und Künstlern, Und es gab da dann diverse Erklärungen und Resolutionen aus verschiedenen Verbänden, die Dialog einfordern und Solidarität mit dem neuen Forum bekunden, das ja legal agieren wollte, einen Antrag auf Legalisierung gestellt hat, der natürlich abgelehnt wurde vom Innenministerium. Und exemplarisch steht dafür eine Resolution von Rockmusikern und Musikerinnen aus dem Komitee für Unterhaltungskunst, die deswegen eine gewisse Bedeutung hat, weil diese Resolution eine sehr hohe Verbreitung fand, weil die halt dann immer vor den Konzerten entsprechend verlesen wurde. Und dazu, daraus hören wir jetzt mal ein Zitat.
Könnt ihr mal leiser sein? Ein bisschen was leiser, ja? Jo, danke. Wir, die Unterzeichner dieses Schreibens, sind besorgt über den augenblicklichen Zustand unseres Landes, über den massenhaften Exodus vieler Altersgenossen und über die unerträgliche Ignoranz der Staats- und Parteiführung. Es geht nicht um Reformen, die den Sozialismus abschaffen, sondern um Reformen, die ihn weiterhin in diesem Lande möglich machen. Denn jene momentane Haltung den Widersprüchen gegenüber gefährdet ihn. Wir begrüßen ausdrücklich, dass Bürger sich in basisdemokratisch orientierten Gruppen finden. Dieses Land braucht die millionenfache Aktivierung von Individualität. Wir fordern jetzt und hier sofort den öffentlichen Dialog mit allen Kräften. Wir fordern eine Öffnung der Medien für diese Probleme. Wir fordern Änderungen der unhaltbaren Zustände. Wir wollen uns den vorhandenen Widersprüchen stellen, weil nur durch ihre Lösung, nicht durch ihre Bagatellisierung, ein Ausweg aus dieser Krise möglich sein wird. Feiges Abwarten liefert gesamtdeutschen Denkern Argumente und Voraussetzungen.
Diese Resolution wurde also immer vorgetragen vor den Konzerten und sie wurde eigentlich fast von der gesamten Prominenz der DDR-Rock- und Liedermacher-Szene mitgetragen und unterschrieben. Ein paar Ausnahmen gab es, also zum Beispiel die Pudis hatten diese Resolution nicht unterschrieben. Und einige, die sie unterschrieben hatten, bekamen dann auch Schwierigkeiten. Also es gab massive Versuche, dann das Vortragen dieser Resolution zu unterbinden. Also die Auftritte wurden dann entweder abgesagt oder die Leute bekamen dann wegen Vertragsbruch eben keine Gage bezahlt und lauter solche Geschichten. Aber trotzdem wurde sie halt immer vorgetragen. Aber die SED-Führung selber reagierte erstmal gar nicht. Also es war eine Mischung aus Ignoranz auf die dramatisch sich zuspitzenden Verhältnisse und gleichzeitig massiver Repression gegen diese Form des Protestes, die sich nun allenthalben zeigten. Und
das ist immer noch im September, oder?
Ja, bis weit in den Oktober hinein. Ja. Und im Vordergrund standen halt so Jubelartikel und die Vorbereitung auf den großen 40. Jahrestag der DDR-Gründung am 7. Oktober. Und vielleicht zur Illustration mal zwei Zitate aus dem Neuen Deutschland, wie dort auf die massive Ausreisewelle reagiert wurde.
Nach langfristiger Planung und sorgfältiger Organisation wurde am Montag in einer Nacht- und Nebelaktion begonnen, mit größtem propagandistischen Aufwand eine größere Anzahl DDR-Bürger illegal und unter Verletzung völkerrechtlicher Verträge und Vereinbarungen aus der Ungarischen Volksrepublik in die BRD zu verbringen. Das ist ein präzedenzloser Vorgang im internationalen Leben, in den Beziehungen souveräner Staaten und stellt eine offene Einmischung in die inneren Angelegenheiten der DDR und anderer Staaten dar. Das vorgegaukelte Bild vom Leben im Westen soll vergessen machen, was diese Menschen von der sozialistischen Gesellschaft bekommen haben und was sie nun aufgeben. Sie schaden sich selbst und verraten ihre Heimat. Sie alle haben durch ihr Verhalten die moralischen Werte mit Füßen getreten und sich selbst aus unserer Gesellschaft ausgegrenzt. Man sollte ihnen deshalb keine Tränen nachweinen.
Und Anfang Oktober spitzt sich die Situation dann massiv zu. Es ist so, dass die SED-Führung einerseits Reisen nach Ungarn massiv erschwert hat. Das führte dann dazu, dass die Leute Es gab halt ein passfreies Reisen eigentlich nur mit der Tschechoslowakei und dann sind die Leute halt dorthin gefahren und dann gab es halt die bekannten Entwicklungen in der bundesdeutschen Botschaft in Prag, die dann von mehreren tausend Ausreisewilligen besetzt und belagert wurde und es dann Ende September zu einer ersten Lösung kam, als nach Verhandlungen zwischen der SED und der Bundesregierung dann die Ausreise ermöglicht wurde. Und dabei machte die SED-Führung wohl einen folgenschweren Fehler, indem sie halt auf der Souveränität der DDR beharrte und das dann darstellte, als seien diese Leute aus der DDR ausgewiesen worden. Deswegen fuhren die Sonderzüge mit den Botschaftsbesetzern aus Prag über DDR-Territorium in die Bundesrepublik. Gleichzeitig wurde Anfang Oktober die Grenze zur Tschechoslowakei geschlossen. Das heißt, die Leute, die in den Westen wollten, hatten nun keinen Fluchtweg mehr offen. Viele waren auf dem Weg in die Tschechoslowakei, saßen in der Nähe der Grenze im Raum Dresden dann fest. Und das führte bei der zweiten Zugfolge am 4. und 5. Oktober 1989 zu einer gewaltigen Eskalation, als Tausende versuchten, vor allen Dingen in Dresden, noch auf diese durchfahrenden Züge zu kommen. Es gab massive Straßenschlachten, also mit vielen Verletzten auf beiden Seiten. Der Dresdner Hauptbahnhof war also völlig verwüstet teilweise und diese Straßenschlachten hielten tagelang an. Dann begann sich in Dresden so ein gewaltfreier Charakter der Demonstrationen durchzusetzen, wo aber trotzdem die Brutalität der Polizei weiter anhielt und es zu massiven Festnahmen kam. Das wiederum führte zu einer massiven Solidarisierung mit den Festgenommenen. Es gab die eigentlich bekannten Mittel, Mahnwachen in den Kirchen und so weiter, um die Leute freizukriegen. Und weitere Demonstrationen wiederum, die nun immer stärker auf einen Dialog einforderten. Und um das Wochenende 7. 8. Oktober in Berlin fanden die großen Jubelfeierlichkeiten mit Militärparade und allem, was so dazugehörte, zum 40. Jahrestag der DDR statt. Gleichzeitig massive Demonstrationen überall, auch in Berlin nun erstmals größere Demonstrationen. Und es kommt zu sehr brutalen Polizeieinsätzen. Also allein in Berlin werden über 1000 Leute festgenommen, brutal misshandelt. Und öffnet doch vielen Leuten die Augen und viele kommen zu dem Ergebnis, das hätten sie nie für möglich gehalten, solche Brutalität seitens der Staatsorgane. Zugleich zeigt sich aber, dass allein mit solchen Polizeieinsätzen die Bewegung nicht mehr zu stoppen ist und sich nun die Situation entweder zuspitzt oder eben entspannt. Also das heißt, entweder es kommt zu einem Dialog oder es kommt zu einer militärischen Niederschlagung und eigentlich warten nun alle gespannt auf den Montag, den 9. Oktober. Die schon traditionelle Demonstration in Leipzig steht an. Dort werden auch militärische Kräfte zusammengezogen, es werden Krankenhausbetten geräumt. Alles wird vorbereitet für eine mögliche militärische Eskalation, für Blutvergießen, es werden Blutkonserven beschafft etc. Es erscheinen diverse Drohartikel in der Leipziger Presse, wo ein Kampfgruppenkommandeur zum Beispiel androht, das nicht mehr dulden zu wollen und den Sozialismus zu verteidigen, wenn es sein muss, mit der Waffe in der Hand. Gleichzeitig gehen Aufrufe raus, sich am Montagnachmittag nicht in die Leipziger Innenstadt zu begeben. Trotzdem kommen dann 70.000 Menschen zusammen, demonstrieren. Und letztlich zieht sich die Staatsmacht zurück und es öffnet sich ein Weg für eine gewaltfreie Lösung, für gesellschaftlichen Dialog. Auch in Dresden hatte sich bereits am Vorabend eine ähnliche Entwicklung gezeigt, als die Polizei zurückgezogen wurde und es ein Dialog, also ein erstes Gespräch zwischen Delegierten, der Demonstrantin und dem Dresdner Oberbürgermeister Berghofer vereinbart wurde. Aber trotzdem ist eine gewaltsame Lösung noch nicht vom Tisch, aber insgesamt setzt sich jetzt in der SED-Führung dann doch durch, das gewaltfrei lösen zu wollen und vermittels eines nun öffentlich verorteten Dialogs das, die Geschichte wieder in die Hand zu bekommen und die demokratische Bewegung abzuwürgen. Und das Ganze äußert sich dann darin, dass es am 11. Oktober erstmals eine Erklärung des Politbüros der SED dazu gibt, wo eben konkret das, die Rede vom Dialog auch ist. Und dass am 16. Oktober beispielsweise die DDR-Medien erstmals über die Montagsdemonstrationen berichten und dass schließlich am 18. Oktober Erich Honecker abgesetzt wird als Parteichef und nun eigentlich der Weg frei ist, tatsächlich auch relativ risikofrei und angstfrei demonstrieren zu können. Aber dieser verordnete Dialog, der nun in Gang gesetzt wird, hat halt wenig Substanz. Er bleibt unverbindlich und echte Reformen finden eigentlich zu diesem Zeitpunkt nicht statt. Nach wie vor, wie gesagt, der Medienzugang ist beispielsweise für Oppositionelle gesperrt und so Leute wie Egon Krenz, der neue Parteichef, oder Schabowski, der jetzt vorher Parteisekretär in Berlin war, nun die Informationspolitik der SED übernimmt, versuchen sich halt als Reformer darzustellen, heben hervor, dass sie sich jetzt wieder an Gorbatschow orientieren und solche Sachen. Aber im Grunde ist es nur der Versuch, sich jetzt irgendwie an die Spitze der Bewegung zu stellen und dieselbe gleichzeitig abzuwürgen, aber die Macht der SED eigentlich unangetastet zu lassen. Und das scheitert. Das muss man ganz klar sehen. Die Demonstrationen nehmen weiter zu, die Ausreisezahlen nehmen weiter zu und die Opposition kriegt rasanten Zulauf. Das Neue Forum hat, glaube ich, bis Mitte November über 200.000 Unterschriften unter seinen Aufruf gesammelt und schließlich bleibt eigentlich der Staatsmacht nichts weiter übrig, als am 9. November die Grenzen zu öffnen, in der Hoffnung, dass sie damit die Bewegung abwürgen können. Aber auch das gelingt ihnen nicht.
Deinen hellen Schoß, ab für ein Gebet, mach mich aller Schmerzen los, durch das Ebenbild, als mir nach dein weiches Haar, schnell für diesen Traum, dass dein Leben Liebe war, lass mir diesen einen Rosenbaum noch für einen Kuss. Draußen weiß ein ferner Hund, also ich weiter und lass mir deinen hellen Schuss noch für ein Gebet. Mach mich aller Schmerzen los, horch der Seele. Schnell für diesen Traum, dein Leben Leben war. Lass mir diesen Traum.
Gut, wir sind ja jetzt schon beim 9. November angelangt, wir sind aber noch nicht ganz fertig. Wir wollen noch einen kleinen Schritt zurückgehen und eben die Zeit, die unmittelbar vor der Grenzöffnung war, genauer angucken, was da so abgegangen ist an Demos und Sachen.
Genau, der 9. November fällt direkt in die Zeit des Höhepunkts der Demonstrationsbewegung. Wir haben am 4. November dann in Berlin eine riesengroße Demonstration, die größte Protestdemonstration in der Geschichte der DDR. Die Zahlen der Leute, die da waren, schwanken immer zwischen 500.000 und 1 Million. Und diese Demonstration war auch eine offiziell angemeldete Demonstration von Berliner Künstlerinnen und Künstlern und auch Intellektuellen, die dort sprachen. Sie wurde auch im Übrigen live im DDR-Fernsehen übertragen und war doch sehr geprägt von den Träumen von einem anderen Sozialismus, also sehr von die solchen intellektuellen Vorstellungen. In Leipzig hingegen war die Stimmung viel nüchterner. Und dort fand am Montag darauf, am 6. November, auch die größte der Leipziger Demonstrationen statt, auch mit etwa 500.000 Leuten. Und diese Demonstrationen waren letztlich das einzige Machtinstrument oder das wesentlichste Machtinstrument der oppositionellen Gruppen. Und die befanden sich da so ein bisschen im Zwiespalt, wie uns auch Wolfgang Rüdenklau, der seinerzeit ein wichtiger Aktivist der Berliner Umweltbibliothek war, im Folgenden mal kurz erläutert.
Natürlich ist der 4. November, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, diese 500.000-Demonstration auf dem Alexanderplatz für mich die bei weitem eindrucksvollere Geschichte gewesen. Ich war ehrlich gesagt sehr misstrauisch, weil ich bin kein unbedingter Liebhaber des Volkes, aber das habe ich dann nach einigem Misstrauen schon angenommen. Da schien in so einer Anfangszeit, in einer Zwischenzeit mal Träume zu blühen bei allen. Da ahnte man so ein bisschen Zukunft, da kam so ein kleiner Lichtschein. Das war schon ziemlich eindrucksvoll, diese Geschichte. Da aus ich glaube, Karl-Marx-Stadt ein Aufruf zum Generalstreik kam oder so, hat keine geringere als die Führung des neuen Forums die Sache abgewiegelt, hat versucht, die Sache runterzudrehen oder so. Man fragt sich eigentlich, wozu? Es ging darum, eine spezielle Entscheidung und die einzige Macht, die das neue Forum hatte, war ja die Macht der Straße und war ja sozusagen das, was da an Bevölkerung einfach dahinter stand und die Angst der Genossen davor der Bevölkerung. Insofern sah man ja diese Massenaufläufe in Leipzig immer mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge, ja, hier in Berlin. Wir fanden das durchaus nicht so besonders toll, was da in Leipzig ablief, ja. Aber andererseits wussten wir, naja, da sind halt die Massen und die Genossen haben vor diesen Massen Angst, nicht etwa für uns kleinen Handeln oder so. Oder natürlich auch, insofern, weil sie dachten, dass wir die irgendwie organisieren oder so. Das taten wir aber ja gar nicht.
Und diese großen Demonstrationen hatten dann direkte, unmittelbare Folgen. Nämlich, dass nun diese Rücktrittswelle, die ja schon im Gange war, also eigentlich alle großen Verbände, Parteien, Organisationen setzten dann so ihre Chefs und Vorsitzenden ab und am 7. November, also direkt nach diesem großen Demonstrationswochenende, trat die DDR-Regierung zurück.
Wer war da Regierungschef damals? Ne?
Das war die Regierung von Willi Stoph und entsprechend allen seinen Ministern.
Ach, das war also, die waren nicht zusammen mit Honecker zurückgetreten.
Nein, das passierte dann zu diesem Zeitpunkt und ein paar Tage später, am 9. November, traf sich dann das Zentralkomitee der SED und dort wurde das Politbüro dann auch abgesetzt und ein neues, verkleinertes Politbüro gewählt, auch neue Leute reingewählt, etwa Hans Modrow und der war ja zu diesem Zeitpunkt dann schon auserkoren, dass er neuer Ministerpräsident werden soll. Das passierte dann auch ein paar Tage später, aber die wesentlichste Entscheidung dieser Tagung des Zentralkomitees war bezogen auf die neue Reisefreiheit, die es geben sollte. Und da gab es ja dann die interessante Pressekonferenz mit dem ZK-Sekretär Günter Schabowski, wo er dann so beiläufig erklärte, dass jetzt die neue Reiseregelung in Kraft trete und wenn er diesen Zettel, den er da hat, richtig lesen kann, gelte die wohl ab sofort und unverzüglich. Das war am Abend des 9. November und daraufhin strömten sehr viele Berlinerinnen und Berliner zu den Grenzen, um zu gucken, ob das denn wirklich so unverzüglich und abgehen sollte. Und die Grenzorgane waren etwas überfordert und wussten gar nicht, was sie jetzt machen sollen und haben letztlich eigenmächtig entschieden, sie machen jetzt die Grenze auf, weil sie dem Druck nicht mehr standhalten. Und mussten das halt tun, weil sie von ihren Vorgesetzten und auch von der Parteiführung überhaupt keine Anweisungen mehr bekamen. Und ich glaube, diese Entscheidung steht halt sehr symptomatisch für das Demokratieverständnis in der SED-Führung, in dem dann selbst nach geltendem DDR-Recht hätte sowas halt die Regierung oder die Volkskammer beschließen müssen. Und das ist gar nicht passiert, weil es gab keine arbeitsfähige Regierung. Die war, wie gesagt, zurückgetreten. Die neue Regierung von Modrow war noch nicht im Amt. Sie war noch nicht gewählt. Und da entschied also das Zentralkomitee der SED eigenmächtig, wir machen jetzt die Grenzen auf. Und das sagt eigentlich alles. Es wurde über die Köpfe der Leute hinweg entschieden, die Mauer zu bauen. Und nun wurde auch über die Köpfe der Leute hinweg entschieden, sie aufzumachen. Und das war, damit eigentlich begann dann so das Ende der DDR. Und es war sicher für viele so die wesentlichste Entscheidung oder Entwicklung oder das wesentlichste Ereignis dieses Herbstes 1989. Und ganz viele Leute haben sich darüber ja auch gefreut.
Das hat man dann ja in der Folge auch im Westen gespürt, also dass mit der neuen Reisefreiheit zum Beispiel an Wochenenden plötzlich die ganzen Geschäfte offen waren im Westen, dass sie riesige Mengen an Milka-Schokolade und unreifen Kiwis und Bananen in den Geschäften hatten, dass es Volksspeisung für DDR-Bürger gab, übrigens damals nicht für Arme aus dem Westen selbst, also ich weiß das zufällig aus Marburg, wo das da umstritten war. Es gab das Begrüßungsgeld und so weiter. Also die Geschichte ist dann auch für den Westen aus den Medien rausgekommen, direkt vor die eigene Haustür quasi. Sie war aber noch lang nicht zu Ende. Das heißt, ich denke, das ist dann auch so die Sache, was dann in der nächsten Sendung angesagt sein wird.
Genau, die Folgen des 9. Novembers und was dann danach passierte, ist dann sozusagen der Bestandteil des dritten Teils dieser Sendung zum Herbst 1989, den Ereignissen der DDR, aber vielleicht so zum Ausklang noch ein paar O-Töne über die Stimmung in jener Zeit vom 9. und 10. November.
Was veranlasst Sie hier die Grenze zu überschreiten im Moment?
Mhm. Ich wollte mal kicken, was meine Freundin macht, aber die ist leider nicht zu Hause. Wahrscheinlich ist sie bei mir, mal kicken, was ich mache.
Die gehen nach West-Berlin, ja?
Wir kommen gleich wieder zurück. Dann bloß mal gucken. Bloß mal gucken.
Das gleich, meine Frau.
Was hast du denn hier, sag mal?
Oma kicken hier, ja?
Ja.
Was haben Sie in dieser Nacht noch vor?
Na, ich will jetzt bloß erstmal drüben kicken, was los ist. Ja. Du warst bis jetzt eben auf Arbeit gewesen.
Ja. Bitte, selbst reden. Ich möchte erstmal bloß rüber in meine alte Heimat. Einfach nur gucken, ich habe mal in der Oppelner Straße gewohnt, als Kleinkind. Ich möchte einfach nur sehen, soll sich ja viel verändert haben. Ich habe meine Verwandtschaft angerufen, meine Freunde angerufen, die erwarten mich jetzt drüben. Ich bin mitten in der Nacht aufgestanden, das ist so ergreifend, ich kann ja nicht anders, ja. Also ich bin fertig.
Mach mal, dass du noch rüberkommst.
Waren Sie drüben? Nein, ich habe nur geguckt hier ein bisschen. Sonst wir müssen ja wieder zur Arbeit, ne?
Genau. Ja, was soll ich denn drüben? Ich will hier rüber, ich will mir drüben alles ankicken
wir
und dann will ich wieder zurück.
Rüber. Und wir wollen uns das angucken und normal wieder zurückkommen
zur Arbeit. Ja, ich will auch rüber.
Mehr nicht.
Kommen Sie aus West-Berlin?
Ja.
Was haben Sie für Absichten jetzt in tiefer Nacht, Joe, oder am frühen Morgen?
Na, wir wollen nochmal fahren.
Und feiern erstmal. Ist ja unfassbar, was hier passiert. Ist ja ganz stark.
Gleich kommen wir wieder zurück. Auto abstellen und eine Flasche Sekt köpfen.
Ja, also Sie sind West-Berliner Bürger, ja?
Nein.
DDR-Bürger.
Ja. Die dürfen ja nicht rein.
Ah, ne?
Nee. Wir lassen sie nicht rein. Wir waren bloß in Kreuzberg unterwegs, weil wir zu Fuß waren. Wir müssen nachher noch arbeiten.
Muss man mal so sagen, weil die freuen sich halt für uns mit. Aber eins muss man natürlich auch sagen.
Los wie wir auch.
Ja. Man hat natürlich auch gerade in Kreuzberg viele Ecken gesehen, die eben halt so sind, wie man sie uns berichtet hat. Aber man hat eben auch viele gesehen, was man bisher nicht gewusst hat. Nämlich zum Beispiel auch, dass die Leute freundlich nett sind. Auch in Kreuzberg, dass alles nicht so gefährlich aussieht, zumindest für uns erstmal nicht.
Und auch die Ausländer.
Ja, und die waren alle so lieb, so richtig lieb, ja.
Und wo ist die Arbeitsplatz morgen früh, in wenigen Stunden?
Tja, nach meiner, ich bin Jurist, er ist Diskotheker, sie ist Krankenschwester. Also, wir sind alle vertreten und alle da und alle wieder zurückgekommen und das wollen wir auch in Zukunft. Und wenn es so bleibt,
Arbeitsplatz. Mir wurde eben übrigens, ich habe mal Koch gelernt, einen Job angeboten. Das ist das Kurioseste, das, was man uns nie erzählt hat.
Ja. Und trotzdem sind wir wieder hier. Also klar, reicht es? Tschüss. Tschüss.
Das war Geschichte wird gemacht, die Radiosendung gegen das Vergessen. Diesmal 1989. Stell dir vor, es ist Sozialismus und keiner geht weg. Über den Zusammenbruch der staatssozialistischen Gesellschaft in der DDR, Teil 2.